ZIPFM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn Sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazie a te.
ZIPFM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu ZIPFM, heute aus Hannover und mit folgenden Themen. Wir werfen zunächst einen Blick in die Türkei. Dort gilt die Pressefreiheit als massiv bedroht. Was tun mit Nazi-Kunst im öffentlichen Raum? Diese Frage stellten die Kolleginnen aus Salzburg. Den Begriff und den Wert von geistigem Eigentum untersucht ein weiterer Beitrag. Und wir stellen das Buch Roter Glamour von Dominique Manotti vor. Zum ersten Beitrag. Schon seit Jahren ist klar, dass es um die Pressefreiheit in der Türkei nicht zum Besten bestellt ist. Die Organisation Reporter ohne Grenzen verzeichnete das Land 2010 in einem weltweiten Ranking auf Platz 138 und stellte es damit auf eine Stufe mit Ländern wie Russland, Algerien oder Kolumbien. Über die Einschränkung, die Journalisten erleben, wird im Ausland wenig berichtet, was ganz im Sinne der türkischen Regierung ist. Schließlich will Premierminister Erdogan mit dem Land in die EU eintreten. Doch in den letzten Wochen haben die Repressionen mit der Festnahme der angesehenen investigativen Journalisten Ahmet Sieg und Nedim Şener eine neue Qualität erreicht. Beiden wird vorgeworfen, in Kontakt mit der terroristischen Ergenekon-Gruppe zu stehen. Ein Vorwurf, der absurd ist, meint der Journalist und Universitätsdozent Dogan Dildic aus Ankara. Er schreibt für die Tageszeitung Birgün. Radio Z-Redakteur Tobias Lindemann sprach mit ihm.
Schon seit gut 30 Jahren verschwinden Journalisten in der Türkei spurlos oder werden inhaftiert. Die Pressefreiheit gilt schon lange als bedroht. Denken Sie, dass die Situation der letzten Monate sich von der in den Jahren davor unterscheidet?
Well, you are asking the question for a time span of 30 years. I always worked during my 25 years experience in this profession as correspondent.
Nun, Sie stellen die Frage über einen Zeitraum von 30 Jahren. Ich habe in meiner 25-jährigen Laufbahn als Korrespondent immer in journalistischen Vereinigungen gearbeitet. Wenn wir die Situation heute mit der Situation in den 90er Jahren vergleichen, dann sind die Verhältnisse definitiv besser. Denn in der Mitte der 90er hätte ich auf diese Frage mit einer Liste von Journalisten geantwortet, die im ganzen Land ums Leben gebracht wurden. Gott sei Dank haben wir solche Fälle heute nicht mehr. Unglücklicherweise war Rand Dünk, der auch ein Freund von mir war, der letzte, der umgebracht wurde. Seitdem können wir keine Morde an Journalisten feststellen. Wenn wir aber die momentanen Gegebenheiten mit denen der letzten Jahre vergleichen, dann wird die Situation immer schlechter. Als wir vor 1,5 Jahren eine Plattform gefunden hatten, um die inhaftierten Journalisten zu schützen und zu unterstützen, waren 34 Journalisten im Gefängnis. Jetzt sind es 68. Vor 3 Jahren gab es 700 laufende Prozesse gegen Journalisten oder Medien. Heute sprechen wir von über 2000 Verfahren, die eröffnet wurden, und in über 4000 sollen Verfahren noch eröffnet werden. Ermittlungen laufen bereits. Daher eine kurze Antwort auf die Frage, wenn wir auf die letzten 30 Jahre schauen. Vor 30 Jahren hatten wir ja einen Militärputsch. Dann sind wir jetzt in besseren Situationen. Aber seit 5 bis 7 Jahren wird die Situation immer schlechter.
But we have to underline that the situation is getting worse and worse during the last 5-7 years.
Die beiden Journalisten Ahmet Şık und Nedim Şener wurden angeklagt, in Kontakt mit der staatsfeindlichen Ergenekon-Gruppe zu sein. Gibt es irgendwelche Beweise, dass dies stimmt?
It is difficult, first of all, to define Ergenekon. The prosecutors could not do it very well in their indictment.
Es ist zuerst einmal schwierig, Ergenekon zu definieren. Den Staatsanwälten fiel das schwer in ihren Anklageschriften. In der Türkei gab es definitiv eine Anzahl unerklärlicher Morde, eine Art dunkle Seite der jüngeren Geschichte dieses Landes. Es gab Tötungen, Entführungen, Attentate. Jeder dachte, dass die Ergenekon-Ermittlungen Licht in die Sache bringen würden. Doch die Erwartungen werden immer geringer. Denn nach Meinung sehr vieler Leute in diesem Land wird der Ergenekon-Fall benutzt, um Gegnerinnen und Gegner der Regierung zu verurteilen. Wenn wir uns die Fälle von Şık und Şener anschauen, dann sehen wir, dass es 2 Journalisten sind, die fast ihre ganze Berufslaufbahn lang gegen Vereinigungen wie Ergenekon recherchiert haben. Ihr Leben, ihr Schreiben, ihre journalistische Arbeit waren definitiv gegen Ergenekon ausgerichtet. Nun werden sie beschuldigt, Mitglieder von Ergenekon zu sein. Ihre Frage war, ob es irgendwelche Beweise gibt. Wenn wir uns den Fall von Ahmed Sheikh ansehen, dann gibt es Notizen, die sich auf dem Manuskript seines unveröffentlichten Buchs befinden sollen. Sie stammen entweder von Sheikh selbst oder vom Lektor seines Verlags oder von einem engen Freund, der das Buch vorab gelesen hat. Die Öffentlichkeit und sogar die Menschen, die voll und ganz hinter dem Vorgehen der Justiz im Fall Ergenekon standen, protestieren gegen die Festnahmen in diesen zwei Fällen. Niemand ist überzeugt, dass es wirklich Beweise für eine Verbindung zu Ergenekon gibt.
Nobody is convinced that there is proof, there is evidence about this connection to Ergenekon.
Sie haben vorhin den Mord an dem Journalisten Rand Dink erwähnt. Nedim Şener wurde inhaftiert wegen seines Buches über den Fall Dink. Viele Menschen in der Türkei sind überzeugt, dass Dink von unbekannten Kräften, die vielleicht aus dem Polizei- oder Geheimdienstumfeld stammen, umgebracht wurde. Spricht Şeners Inhaftierung für diese Theorie?
Well, maybe Şener, the book Şener wrote, was underlining the malpractice responsibilities of some circles.
Nun, das Buch, das Şener geschrieben hat, hat die fragwürdigen Praktiken und die Verantwortlichkeiten einiger Kreise wie der Polizei und der Gendarmerie im Fall Rand Dink hervorgehoben. Sowohl bei dem Mord als auch bei den nachfolgenden Ermittlungen. Und er hat hervorgehoben, dass die Dinge, die getan hätten werden müssen, aber nicht getan wurden, mit den Verbindungen der Polizei zur nationalistischen Bewegung zu tun haben. Nach der Meinung vieler Leute sind die Ermittlungen gegen Nedim Şener ein Ergebnis dieser Enthüllung.
This is the understanding of many people concerning Nedim's arrest.
Aber wie wirkt sich die allgemeine Unsicherheit und die Repressalien auf Ihre eigene Arbeit aus? Können Sie noch schreiben, was Sie wollen?
I think every journalist in this country, in these days, if you talk to them, you may hear that they are worried, if not scared, worried.
Jeder Journalist, den Sie in diesem Land fragen, wird Ihnen sagen, dass er besorgt ist. Nicht verängstigt, besorgt. Besorgt, dass Telefongespräche abgehört werden, dass eines Tages eine Polizeirazzia in Ihrem Büro oder Ihrem Haus stattfindet. Dass Archive und Dokumente konfisziert werden. Das lässt natürlich eine Art von Selbstzensur entstehen. Das, was die Deutschen Schere im Kopf nennen. Eine der wichtigsten Tatsachen ist, dass es bei Pressefreiheit keine Zensur im Kopf des Journalisten geben darf. Wie auch immer, es gibt natürlich kritische Journalisten, vielleicht auch kleine unabhängige Zeitungen. Wenn du bereit bist, den Preis zu zahlen, kannst du sagen, was immer du sagen möchtest.
When you are ready to pay the price, it is always easy to say whatever you want to say.
Die Türkei möchte gern Mitglied der Europäischen Union werden, was die EU aber bisher abgelehnt hat. Was kann denn das europäische Ausland tun, um den Journalisten in der Türkei zu helfen und die Pressefreiheit zu sichern?
Well, freedom of press or freedom of expression in general is a value defended.
Pressefreiheit und Meinungsfreiheit sind Werte, die aus der jahrhundertelangen menschlichen Erfahrung und der Zivilisation resultieren. Sie sind universelle Werte, keine Werte Europas oder der Türkei, sondern Werte der Menschheit. Also sollten alle, die diese Werte verteidigen, ihre Solidarität mit den Journalisten in der Türkei zeigen, die ihre Meinungsfreiheit verteidigen. Und sie wird auch gebraucht von den türkischen Journalisten, die sich das erste Mal in der Geschichte der Türkei so stark zusammengeschlossen haben. Im ganzen Land gibt es 99 Journalistenvereinigungen. 26 von ihnen agieren landesweit und haben eine Freiheit für Journalisten-Plattform gegründet und eine Kampagne für die Rechte ihrer inhaftierten Kolleginnen und Kollegen sowie für die Meinungsfreiheit. Was also die Menschen aus dem Ausland tun können, ist ihre Solidarität mit den türkischen Journalisten zu zeigen.
Soweit zur Situation der Pressefreiheit in der Türkei. Was tun mit den Hinterlassenschaften von Nazi-Künstlern, die nach wie vor in Salzburg herumstehen? Studierende der Salzburger Kunstuni Mozarteum haben dazu temporäre Interventionen durchgeführt. Sie laufen unter dem Titel Abgestellt – Skulpturen nationalsozialistischer Künstlerstars. Ein Beitrag von Georg Wimmer von der Radiofabrik Salzburg.
Auch 66 Jahre nach dem Ende der nationalsozialistischen Herrschaft finden sich im Stadtbild von Salzburg noch immer sogenannte Artefakte aus dieser Zeit. Gemeint sind Werke von Künstlern, die entweder dem NS-Staat eifrig gedient haben oder aber zumindest in diesem System groß geworden sind. Josef Torak, auch bekannt als Bildhauer des Führers, ist einer davon. Seine Statuen von Kopernikus oder Paracelsus stehen nach wie vor unkommentiert im Kurpark. Was also tun mit solchen Werken? Antworten auf diese Fragen suchte die Kunsthistorikerin Hilde Fraueneder mit Studierenden des Mozarteum Salzburg. Tja, und mit Antworten, da tun sich bis heute alle schwer.
Das Einzige, was wir können, ist Informationen weitergeben. Das ist das Allereinzige. Und da hat sich ja auch herausgestellt, das war in der Lehrveranstaltung so und das waren auch bei meinen ganzen Forschungsprojekten, die ich seit Anfang der 80er Jahre auch zu diesem Thema gemacht habe, war es immer so, dass fehlende Informationen oft auch zu diesen, naja, da ist eh nicht so viel dran, Haltungen geführt haben. Und je mehr man auch weiß, umso schärfer profilieren sie dann auch Haltungen. Und ich finde das schon notwendig.
Sagt die Kunsthistorikerin Hilde Fraueneder. Unter ihrer Leitung haben Studierende des Mozarteum Salzburg mehrere Projekte entwickelt. Nicoletta Hiebler beispielsweise hat Bilder der Werke von Nazikünstlern auf Topflappen gedruckt. Damit möchte sie den Umgang der Salzburger Politik mit Nazikunst zum Ausdruck bringen.
Dass man ja die Diskussion über Skulpturen im öffentlichen Raum sehr engagiert geführt wird, dass aber gerade bei diesen nationalsozialistischen Skulpturen in der Öffentlichkeit und auch in der Politik die Sorge besteht, dass man sich daran die Finger verbrennen könnte. Und insofern ist die Form des Topflappens eine ganz geeignete.
Den Umgang der Salzburger Politik mit den Werken von Josef Torak hätte aber genauso gut ein Samthandschuh symbolisieren können. Bis jetzt war es nicht einmal möglich, eine Hinweistafel anzubringen an seinen überdimensionalen Statuen, die unkommentiert im Salzburger Kurpark herumstehen. Und als eine der Statuen für ein Kunstprojekt mit einem Klettergerüst umbaut werden sollte, wurde dies mit dem Hinweis auf Sicherheitsbedenken untersagt. So bedienen sich junge Künstler von heute der digitalen Bildbearbeitung, um Skulpturen aus der Nazizeit in Frage zu stellen. Clara Wiederin hat dies mit einer Skulptur von Max Rieder getan, die im Park des Landeskrankenhauses aufgestellt ist.
Ich habe ein Foto von der Statue mit digitaler Bildbearbeitung insoweit verändert, dass ich aus der Frau, die dort zu sehen ist, einen Mann gemacht habe und mir eben dann die Frage gestellt, welche Geschlechterrollen im Nationalsozialismus waren, wie die ausgeschaut haben und wie diese Geschlechterrollen sich auf unsere Geschlechterrollen in der heutigen Zeit ausgewirkt haben und wie Geschlechterrollen allgemein von Staatssystemen genutzt werden können für ihre Zwecke und was vielleicht anders gelaufen wäre oder passiert wäre, wenn die Frauen und Männer ihre Rollen im Nationalsozialismus nicht gespielt hätten und wie sich das eben auf unsere Zeit heute ausgewirkt hätte und was das für uns bedeuten würde. Und für mich geht es jetzt eigentlich nicht darum, dass ich allgemeingültige Antworten dafür finde, sondern mir ist es wichtig, dass jeder sich mit der Rolle, die er im Leben spielt, irgendwie selber auseinandersetzt und sich darüber bewusst wird, dass seine Rolle einfach Auswirkungen hat auf sein eigenes Leben, auf die Gesellschaft und auch das Funktionieren von einem Staatssystem. Und dadurch bin ich eben zu dieser Auseinandersetzung bin ich mit der Statue von Max Rieder gekommen, da eben dieses typische Rollenbild von des Nationalsozialismus bei dieser Statue wiedergespiegelt wird.
Auffallend an den Projekten ist, dass die Künstlerinnen und Künstler von heute mit ihren Werken keineswegs dezidiert Stellung beziehen möchten. Antworten? Nein, danke. Lieber spielen sie die Fragen an die Betrachter zurück. Ein Vorgehen, das die Kunsthistorikerin Hilde Fraueneder absolut befürwortet.
Kunst bezieht immer Stellung, so oder anders. Künstlerische Arbeiten sind grundsätzlich Aussagen und Mitteilungen. Jede künstlerische Arbeit ist auf Kommunikation abgestimmt, klar. Die Tatsache ist die, dass die Kunst selber, wie sie sich materialisiert, nicht die Verantwortung übernimmt dafür, welche Haltung beim Rezipienten sozusagen entsteht. Das ist sehr wohl die Aufgabe der Rezipierenden, sich selber zu befragen, na, wie stehe ich dazu? Welches Bild wird mir jetzt über diese künstlerische Arbeit neu gegeben. Was kann ich damit anfangen? Da sind natürlich die Rezipierenden gefragt.
Die Antworten des Publikums fallen allerdings ernüchternd aus. So hat eine der Studentinnen eine Umfrage in der Josef-Thorak-Straße gestartet. Sie wollte wissen, wie viele Anrainer eine Umbenennung der Straße befürworten. Resultat: Rund ein Drittel unterstützt die Initiative und möchte nicht länger unter einer Adresse wohnen, die nach dem Bildhauer des Führers benannt ist. Zwei Drittel der Befragten hatten allerdings kein Problem damit.
Soweit zur Nazi-Kunst, die noch immer in Salzburg rumsteht. Urheberrecht, Internet und Datenklau. Fast schon inflationär erscheint uns die Verwendung der Begriffe, wenn es um geistiges Eigentum geht. Vor allem mit Blick auf die veränderte Nutzung im Netz. Dabei ist vielleicht gar nicht so sehr das Urheberrecht und die Verwendung geistigen Eigentums das Problem, sondern unser Verständnis des Begriffes geistiges Eigentum. Dazu ein Beitrag von Radio Korax aus Halle.
Ja, das Eigentum, was aus dem Kopf kommt, aus dem Geist, was sich selbst durch eigene Überlegungen dann bildet.
Na, im Grunde verstehe ich darunter eine eigene Idee, die sich irgendwie entwickelt hat, in meinem Kopf zum Beispiel.
Ja, dass es etwas ist, was jemand, also im Unterschied, wir haben Dr. in Anführungszeichen Gutenberg, selbstständig entwickelt hat und was ihm also insofern, wenn man von Besitz reden will, gehört.
Was ich aber auch schwierig finde mittlerweile im Medienzeitalter zu sagen, was geistiges Eigentum ist.
Was geistiges Eigentum ist, das weiß selbst Wikipedia nicht so genau. Dort heißt es, geistiges Eigentum beschreibt die absoluten Rechte an immateriellen Gütern. Was das wiederum sein soll, bleibt unklar. Johannes Wilms, Kunsthistoriker und Religionswissenschaftler, hat sich mit der Bedeutung von geistigem Eigentum beschäftigt. Er schlägt einen neuen Begriff vor.
Ich würde es dann nicht mehr als die Bedeutung des geistigen Eigentums, sondern die Bedeutung kultureller Produktion. Also die Bedeutung der kulturellen Produktion Wikipedia ist, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen. Es gibt nach wie vor eine Eigentumskonstruktion, das ist nämlich die nach der General Public License.
Aber woher kommen denn die Eigentumskonstruktionen, die wir anscheinend um unsere immateriellen Güter bauen?
Geistiges Eigentum entwickelt sich ja aus den Vorstellungen von Besitz und Eigentum und Verfügungsgewalt über Produktionsmittel. Also das sind ja die modernen Rechtsformen, dass man also des geistigen Eigentums, dass das irgendwie ein Begriff ist, ein Rechtsbegriff ist, mit dem wirklich juristisch gearbeitet wird. Das gibt es ja seit ungefähr 200 Jahren. Also letztlich ist es der Code Napoleon, der das Ganze eingeführt hat. Und es ist witzigerweise wieder jetzt auch mit Frankreich, die das ganz stark mit nach vorne treiben, das Internet so zurechtzubiegen, dass eben diese Rechtsvorstellungen auch im digitalen Zeitalter weiterleben können.
Festhalten am Urheberrecht also. Zwischen Open Source, Creative Commons, Peer-to-Peer und File-Sharing ist das nicht leicht. Im Internet gerät das Urheberrecht deutlich an seine Grenzen. Doch wird damit auch der Schutz überflüssig, den es gewährt? Brauchen wir vielleicht gar kein geistiges Eigentum mehr?
Es geht darum, dass jemand etwas kreiert hat, im Sinne von geschaffen.
Ich denke, dass geistiges Eigentum extrem wichtig für die Schaffkraft, die Schöpfungskraft einer jeden Person ist, weil andernfalls fehlt der Anreiz, Sachen zu entwickeln, zu entdecken und weiterzuentwickeln.
Na, geistiges Eigentum muss geschützt werden, also weil sonst der Anreiz fehlt, überhaupt weil selber was hervorzubringen, ob es nur Musik ist oder Patente oder irgendwelche anderen Entwicklungen.
Ich finde es auch wichtig, dass auch aus Achtung, ganz egal, wer da was macht, aus Achtung vor dem, was jemand geschaffen hat. Verdammt nochmal.
Also es ist ja heutzutage so, dass wenn du irgendwie Schallplatte produzierst oder was auch immer, dass du dann eine bestimmte Vergütung bekommst, da du nur Teile dieser Rechte verausgabst. Wenn dann zum Beispiel so eine Rundfunkproduktion, die du gemacht hast, wenn die dann wiederholt wird, dann bekommst du dafür noch einmal Geld. Oder wenn eine bestimmte neue Auflage gedruckt wird, bekommst du als Autorin oder Autor eben noch einmal Geld und so weiter. Ja? Also es kommt darauf an, welche Teile von Rechten du verkaufst. Und davon im Grunde genommen, dass du etwas produzierst, was dann über viele Jahre hinweg in so einen Verwaltungsbereich kommt, wo dann immer wieder es Geld generiert, das ist so der Trick in Anführungszeichen, wie geistiges Eigentum funktioniert. Gleichzeitig ist aber momentan, und das ist ja ist mit dem Aufkommen von digitalen Technologien, also zum Beispiel für Journalisten, mittlerweile gang und gäbe, dass die Leute eben einmal vergütet werden und sämtliche Urheberrechte abtreten an die Verleger, die dann wiederum für die gesamte digitale Verwertung, die in Zukunft mit solchen journalistischen Texten oder so ansteht, dann das Geld einstreichen. Die aktuelle ökonomische Entwicklung ist, dass die Möglichkeit mit sogenannten Inhalten Geld zu verdienen immer mehr abnehmen.
Geistiges Eigentum als materieller Wert also. Auch die Vergütung im Musikbereich läuft in urheberrechtlichen Bahnen. Alexander Wolf ist Syndikus für internationale Rechtsfragen bei der GEMA. Die GEMA vertritt als Verwertungsgesellschaft die Nutzungsrechte für ihre Mitglieder, also für Textdichter, Komponisten und Verlage.
Geistiges Eigentum ist ein extrem bedeutender Teil unserer Kultur, aber auch unserer Wirtschaft. Nicht nur jetzt Musikurheberrechte, sondern auch Patente und Markenrechte gehören ja zu diesem Bereich dazu. Und wir in Deutschland leben vom Schutz und von der Förderung des geistigen Eigentums. Die GEMA ist sozusagen die Materialisierung des Schutzes und der Auswertung geistigen Eigentums. Es ist natürlich mit der Entstehung des Internet eine neue Nutzungsart dazugekommen. Das Internet ist also eine neue Herausforderung. Wir haben zwei Perspektiven im Internet. Einmal den großen Bereich des Illegalen, den wir natürlich versuchen einzudämmen, wie viele andere Inhaber des geistigen Eigentums. Und auf der anderen Seite versuchen wir, die neuen Geschäftsmodelle in Tarife zu fassen und mit den Lizenznehmern zu vernünftigen Vergütungen zu kommen.
Also der aktuelle Versuch ist ja der, dass eine sogenannte Content, also dass eine Industrie, die ich Content-Industrie nennen würde, die davon lebt, dass sie Rechte verwalten und sogenanntes geistiges Eigentum akkumulieren, dass diese Content-Industrie versucht, Modelle, die aus dem vordigitalen Zeitalter kommen, auf die digitale Sphäre zu übertragen. Und das ist so ein relativ klassischer Trick der Juristen, weil das machen die immer. Das Luftfahrtrecht zum Beispiel hat sich aus dem Seerecht ergeben und aus dem Luftfahrtrecht wiederum macht man heutzutage das Weltraumrecht. Nur eben mit dem gewaltigen Unterschied, dass es hier eben um das sogenannte Eigentum geht und dass damit einhergehend dafür viele Menschen sehr wichtige Werte verbunden sind. Und das ist eben wirklich der Versuch, diese unglaublichen Freiheiten, die mit dem Internet gegeben sind, das massiv zu beschneiden und sozusagen das Internet in ein Korsett zu pressen.
An der Grenze von Urheberrecht und Internet taucht eine ganz andere Frage auf. Die Frage nämlich nach dem Wert, den geistiges Eigentum oder besser doch kulturelle Produktionen für unsere Gesellschaft haben.
Was ist denn das Wertgesetz, was den sogenannten Markt, den ihr dauernd besprecht, überhaupt ausmacht? Entsteht das überhaupt am Markt, dieser Wert?
Der Netzaktivist Matze Schmidt hat sich aus einer kulturellen und ökonomischen Sicht mit der Debatte ums Urheberrecht beschäftigt.
Da gibt es schon natürlich lange Traditionen, das zu kritisieren. Da kann man die Situationisten heranziehen, da kann man aber auch zum Beispiel so Konservative wie Jacques Attali heranziehen, der mal ein Buch über Neues geschrieben hat, also über das Geräusch als Grundlage für Musik. Und da rekapituliert er ziemlich klar, wie das entstanden ist, das bürgerliche Recht von Frankreich ausgehend, sogenannte geistige Eigentum zu schützen. Das fällt interessanterweise mit dem Zusammenbruch des Absolutismus zusammen. Also mit dem Aufsteigen der bürgerlichen Gesellschaft, ja, wird klar festgeschrieben, wie geistiges Eigentum zu schützen ist. Und das ist doch ein frappierender Zusammenhang. Das heißt, Urheberrecht, Copyright fällt zusammen mit einer aufsteigenden Klasse. Das Bürgertum will seinen Markt schützen. Und eine ähnliche Debatte haben wir eigentlich jetzt auch. Die Flexibilisierung von Urheberrecht muss also nicht angestoßen werden, sondern sie muss grundsätzlich kritisiert werden.
Die Frage nach dem geistigen Eigentum ist gleichzeitig die Frage nach der Gesellschaft, in der wir leben wollen. Und genau aus diesem Grund sollten wir sie uns vielleicht ab und zu stellen.
Hinter oder unter oder neben diesem ganzen Urheberrecht und geistigem Eigentum Scheiß, diesem alten Müll, würde man sagen, sind Szenarien anzusiedeln, die heftig und blutig sein können. Also Französische Revolution und Urheberrecht in Frankreich fallen geschichtlich zusammen. Aber die Französische Revolution war in alles andere als unblutig. Also es geht nicht um Utopien, sondern es geht um, wie man Gesellschaft umbaut. Ich meine, da gibt es ja Modelle. Also Marxisten würden sagen, ja klar, also Sozialismus, Kommunismus sind gesellschaftliche Modelle, die sind natürlich anzudenken. Alles, was immer noch am Tauschwert hängen bleibt, also ein bisschen mehr Geld für die sogenannten Kreativen, bleibt immer noch im Kapitalismus hängen. Und solange da keine anderen Modelle durchgehen können, werden wir nicht weiterkommen. Wenn die Leute in Diskussionen sind, sagen sie sich, was heißt hier Copyright, was heißt hier Urheberrecht? Natürlich will ich kein Urheberrecht mehr. Ich will alles verwenden. Aber dann will ich auch vorne an die Straßenecke gehen und mich in das Auto setzen können, was ich brauche, um nach Halle zum Beispiel zu fahren. Also, oder ich will eine ordentliche Wohnung. Ja? Oder solche Dinge. Das heißt, im Grunde muss es viel weiter gehen als über diese Urheberrechtsdebatte hinaus. Ne? Ist klar.
Soweit zum geistigen Eigentum. Die deutsche Übersetzung des Romans Roter Glamour von der französischen Historikerin Dominique Manotti wurde auf der Leipziger Buchmesse Mitte März vorgestellt. Manotti schrieb diesen Krimi im Jahr 2001. Zum Schreiben kam sie erst im Alter von 50 Jahren. Sie sagte, sie sei lange Gewerkschafterin gewesen, aber als Mitterrand 1981 gewählt wurde, sei sie richtig verzweifelt. Heute ist Manotti nicht mehr politisch aktiv, weil sie in Frankreich keine Organisation findet, die zu dem passt, woran sie geglaubt habe. Schreiben bedeutet für sie die Fortführung ihres Engagements in einer anderen Form. Helen von Radio Korax hat Roter Glamour gelesen.
Manotti ist Französin, eigentlich Historikerin und jemand, die mit kühlanalytischem, gesellschaftlich bewusstem Blick ihre Romane recht nah an tatsächlichen historischen Zusammenhängen und Vorkommnissen ansiedelt. Niemand schreibe den Krimi der Wirklichkeit so akkurat, so eindringlich sparsam wie Manotti, führt ihre Verlegerin Else Landau vom Hamburger Argument Verlag ein. Bei Manotti geht es um jene mythisch zu Halbgöttern stilisierten Macher aus Wirtschaft und Politik, die sie als von menschlicher Gier getriebene banale Gelegenheitsdiebe entlarvt. Und es geht um die weitgehend ohnmächtigen, einfachen Leute, versehrt von den Verhältnissen, die mit ihren mageren Kräften das Blatt zu wenden versuchen. Illusionslose Wahrheiten in funkelnder Prosa. Manottis im März 2011 auf Deutsch erschienener Roman Roter Glamour fixiert die undurchsichtigen Strukturen der französischen Polizei. Mitte der 80er Jahre zur Regierungszeit Mitterrands.
Der Präsident und der Präsidentenberater Bonnard bleiben vor dem Schaufenster eines Nobel Couturier stehen. Zwei junge Verkäuferinnen erspähen sie von innen und lächeln ihnen zu. Der Präsident grüßt und setzt seinen Spaziergang fort. Die kleine Brünette ist reizend. Bonnard merkt sich das, wechselt dann unvermittelt das Thema. Gestern ist in der Türkei ein Flugzeug abgestürzt. Der Präsident wirft ihm einen Seitenblick zu. In den Pariser Redaktionen geht das Gerücht, dass es sich um ein Flugzeug handelt, das französische Waffen mit Flugziel Iran an Bord hatte. Kommen Sie mir jetzt nicht mit Waffengeschäften. Das ist ja zurzeit eine regelrechte Manie. Und dann auch mit dem Iran, ein Land, das mit einem internationalen Embargo belegt ist. Falls jemand sich leichtsinnigerweise zu einem solchen Geschäft hat hinreißen lassen, soll er auch dafür bezahlen. Einige Schritte in Schweigen. Sie wissen genau, dass ich Waffenverkäufe an kriegsführende Staaten prinzipiell ablehne. Das ist eine Regel, die ein paar Ausnahmen zugunsten des Irak durchaus erlaubt. Das Journal de Teheran hat uns vor zwei Tagen bezichtigt, dem Irak 5 Super Intendants, 24 Mirage F1 und die ultramodernen Raketen geliefert zu haben, die in diesem Moment die iranischen Ölhäfen zerstören. Da lagen sie nicht falsch. Der Präsident hat einen Schritt zugelegt. Verderben Sie nicht diesen wunderbaren Regenspaziergang. Von Waffenverkäufen an den Irak will ich nichts hören. Er dreht sich zu Bonnard um. Und das wissen Sie. Wenden Sie sich an die zuständigen Minister.
Licht ins Dunkel, diese sich ständig mehr verstrickenden Geschichte zu bringen, ist der Ermittlerin Noria Guzzali vergönnt. Das Mädchen wirkt jung. Unscheinbares Äußeres, unscheinbares Gesicht und dann plötzlich diese Stärke.
Monfils und Noria betreten Makas Büro. Der Rahmen ist ganz gewöhnlich, nicht aber der Mann, der lauernd hinter seinem Schreibtisch sitzt. Das Urbild eines Beamten mit leichtem 50er-Jahre-Touch. Er bedeutet ihnen, sich zu setzen, mustert sie schweigend, dann: Wie kommen zwei jungen Polizisten aus dem 19. Bezirk dazu, sich für Maître Martineau zu interessieren? Direkt und schnell. Die Justizbeamtin muss für den zentralen Nachrichtendienst arbeiten. Das imponiert. Noria und Bonfils haben ihre Antwort abgesprochen. Noria hat darauf bestanden, alles auf sich zu nehmen. Nur ich habe mich für Maître Martineau interessiert. Makars Blick wandert von Noria zu Bonfils, dann wieder zu Noria, die ein gelbes Notizbuch aus der Innentasche ihres Anoraks hervorholt, es auf der letzten Seite aufschlägt, sich vorbeugt und es auf Makars Schreibtisch legt. Das Tagebuch der Richterin. Er liest die aufgeschlagene Seite, blättert den Rest kurz durch. Verschlossene Miene, schlägt das Buch zu und legt es in eine seiner Schubladen. Wo haben Sie das gefunden? In der Wohnung der Richterin an dem Tag, als wir ihre Leiche entdeckt haben. Und Sie haben es einfach eingesteckt? Da erübrigt sich jeder Kommentar, oder? Zwei blutjunge Polizisten, clever, umtriebig, unberechenbar. Die sind imstande und trampeln alles platt, wo eigentlich Fingerspitzengefühl gefragt ist. Schmeiße ich sie raus oder hole ich sie mir?
Den Krimi von Manotti habe ich nicht mehr aus der Hand legen können. Rote Klemmer von Dominik Manotti ist vor kurzem im Argument Verlag erschienen.
Und ich verabschiede mich. Ihr hörtet ZIP FM, das Infomagazin der Freien Radios. Heute aus Hannover. Tschüss.